Ja, also für all die Zuhörer, die das Gefühl haben, ja, und so sehr, die das Gefühl haben, dass sie noch nicht ihren beruflichen Hafen erreicht haben, ja, möchte ich einfach nur sagen, gib nicht auf, ja, wenn du das Gefühl hast, wenn du dieses Urvertrauen hast, ja, dass du es noch nicht gefunden hast, was du wirklich machen möchtest, also ich rede von deiner Berufung, dann probier es weiter.
Diesen Tipp gibt uns Stefan Park in LinkedIn, auch besser bekannt als der Quotenschnese und eigentlich ein in Österreich geborener Wiener, der sich mit Copywriting beschäftigt. Stefan hat seinen Sweet Spot gefunden, das Copywriting, das Erzeugen von Content, und im heutigen Talk unterhalte ich mich mit Stefan darüber. Viele Menschen müssen für ihr Geschäftsmodell Content erzeugen, Werbetexte schreiben und es auch in sozialen Medien kommunizieren. Und daher kann es spannend und interessant sein, wie Stefan vorgeht, ob er uns spannende Tipps dafür hat, das erfolgreicher zu tun, wie Stefan aber auch sein Geschäft entwickelt hat und vieles andere mehr. Darum geht es im Weiteren. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Positioniert. Hallo und herzlich willkommen, Stefan Park. Ja, die meisten, die auf LinkedIn sind, denen braucht man Stefan höchstwahrscheinlich nicht vorzustellen, aber vielleicht hört er auch der ein oder andere zu, der nicht auf LinkedIn ist und der weiß gar nicht, wer Stefan Park eigentlich ist. Stefan, kannst du was zu dir sagen? Wo kommst du her? Was tust du?
Servus, Heiko. Und zuerst mal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig. Mein Name ist Stefan Park. Ich nenne mich scherzhalber auch Quotenknese aus Österreich. Ich bin in Wien geboren und aufgewachsen. Meine beiden Eltern kommen allerdings aus Südkorea. Also warum nenne ich mich Quotenchinese, wenn meine beiden Eltern aus Südkorea kommen? Ganz einfach, weil Quotenchinese klingt fetziger als Quotenkoreaner. Und das bringt uns irgendwie teilweise auch zum Thema. Also ich bin Copywriter, ich bin Werbetexter. Was ist Copywriting? Copywriting ist Verkauf in schriftlicher Form. Ich schreibe Texte, die verkaufen. Und das sind Texte für Websites oder für Produktbeschreibungen oder für Ads. Meine Brüder und Schwestern sind die Vertriebler, die Verkäufer, die Salesleute, die reden für ihr Geld. Und ich als Copywriter, ich schreibe für mein Geld.
Ja, vielen Dank mal dahin. Da hast du auch gleich aufgeklärt, warum Quotenchinese dann doch nicht ganz das Richtige ist, aber einfach cooler klingt.
Genau.
Prima. Wenn ich mir dein Profil angeschaut habe in LinkedIn, da steht ja auch LinkedIn-Imperator, also der Kaiser sozusagen. Da bist du schon auch selbstbewusst, aber das ist ja auch nicht schlecht.
Ja, ich bin selbstbewusst, aber auch selbstironisch. Also die Leute wissen das zu nehmen. Genau, richtig.
Ja. Ja, so hätte ich das auch verstanden, dass das eher mit dem Augenzwinkern gemeint ist. Aber man sieht ja tatsächlich für diejenigen, die in LinkedIn sind, die wissen das, und die anderen, die da nicht sind im sozialen Netzwerk, da ist der Stefan schon eine Größe. Das heißt also, Copywriting ist mal das eine Thema, aber in LinkedIn sich dann auch zu positionieren mit Copywriting, aber auch anders, das hast du super hinbekommen, muss ich sagen. Gibt es da ein Geheimnis? Was hast du gemacht?
Das ist eine gute Frage. Also vor 2 Jahren habe ich mich komplett neu positioniert, neu erfunden als Copywriter, als Werbetexter. Und mein Fokus war, mich als Copywriter positionieren, also damit die Leute mich mit einer Sache, mit einer Idee, mit einem Thema assoziieren, ja. Und ich habe dann die bewusste Entscheidung getroffen, dass ich mich voll und ganz auf LinkedIn konzentriere als Kanal, als Marketingkanal, um mich selbst zu verkaufen, um mich selbst zu promoten. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe von der Pandemie sehr profitiert, weil die Menschen, die vor der Pandemie sehr gut im persönlichen Gespräch verkauft haben oder auf Messen waren und auf Konferenzen waren, die sind dann halt alle auf LinkedIn geflüchtet und dann haben sie mich halt zufälligerweise entdeckt und gesehen, dass ich eine große Reichweite habe und so weiter. Und nach ein paar Monaten haben dann die Leute angefragt, ja, hier kannst du uns auch beim LinkedIn-Marketing helfen, ja, und beim LinkedIn-Auftritt helfen. Und das war gar nicht so geplant, ja, weil mein Thema war eigentlich Copywriting und dieses LinkedIn-Marketing ist auf sehr organische, natürliche Weise, hat sich da hervorgetan als weiteres Geschäftsfeld. Und die Message, ja, die ich dir und deinen Zuhörern und auch meinen Kunden sage, ist, es ist wichtig, sich auf eine Sache zu konzentrieren und dann ergeben sich dann auf sehr natürliche Weise dann neue Chancen. Ja, wenn ich am Anfang beides angeboten hätte, also Copywriting und LinkedIn-Marketing, dann hätte das nicht so gut funktioniert, weil mein Fokus nicht so laserscharf gewesen wäre. Ja.
Und das hast du ja selber rausgefunden durch eigene Erfahrung.
Genau, erst im Nachhinein. Ja, also ich habe immer gewusst, es ist wichtig, mich auf eine Sache zu fokussieren. Und das ist auch das Thema Positionierung, wo du sehr firm bist. Ja, weißt du, die Misskonzeption ist nämlich jene, wenn ich sage, es ist wichtig, sich scharf zu positionieren, bedeutet das nicht, dass man für den Rest seines Lebens nur mehr eine Sache machen darf oder machen soll. Nein, eine Positionierung ist einfach ein Türöffner, ja, damit die Leute wissen, was du tust und Interesse haben und das spannend finden. Mir ist bewusst, ja, dass Leute, die 5, 10, 20 Jahre im Berufsleben sind und stehen, viele verschiedene Dinge können und Kompetenzen haben, gar keine Frage. Ja. Aber es geht darum, ein Thema mal zu etablieren, ja, wo die Leute einen auch einordnen können. Und dann fragen die Leute dann eh, hey, kannst du uns da auch da helfen? Ja. Und das ergibt sich auf ganz natürliche Weise. Und folgendes Sprichwort, führe ich dann immer an, niemand kann einen Elefanten essen. Du musst den Elefanten zuerst in Scheiben schneiden. Ja? Und das ist Positionierung.
Absolut. Also ich kann das nur unterstreichen. Ich habe das auch selber genauso gemerkt. Ich habe ein bisschen rumexperimentiert, wo ich dann auf LinkedIn so aktiv geworden bin. Und das Thema Positionierung war am Anfang nicht meine klare Positionierung. Das kam später erst und das habe ich dann ähnlich erlebt. Das heißt, nachdem ich dieses Thema relativ fix gemacht habe, ging vieles leichter. Und genau wie du es richtig sagst, mache ich auch nicht nur eine Sache. Und ich sehe das eher wie so eine Pyramide. Die Spitze der Pyramide sollte man dann in LinkedIn relativ scharf hinstellen. Aber was danach noch kommt, da können auch noch andere Dinge liegen, die sich dann ergeben können.
Genau.
Mhm. Ja. Nur die ganze Pyramide auf einmal zu, diesen ganzen Elefant auf einmal hinzuhängen, den kann keiner schlucken. Da bin ich ganz bei dir. Und das ist auch das, was ich häufig beobachte in vielen Profilen, die einfach da, das wollen sie nicht, sich reduzieren auf irgendwas, aber das ist dann tatsächlich ein kleines Problem. Hättest du auch als solches erkannt.
Genau, oder? Absolut.
Versuchst du dann eigentlich einen Claim zu finden, der trotzdem die ganze Geschichte erzählt oder versuchst du dann auch deinen Kunden zu erklären, ich mache den Claim oder mache den Claim besser nur für eine Sache, nicht für alles?
Es ist so, also bevor ich den Claim, also den Slogan erarbeite für meinen Kunden, mache ich so eine Art Personal Branding Workshop. Da erarbeite ich innerhalb von 2 Stunden wirklich die inhaltliche Grundlage für die Personal Brand. Ja? Und da definieren wir den Markenkern, also was macht den Kunden wirklich aus oder mit welcher Big Idea möchte assoziiert werden, ja, nach außen gehen. Und da ist es wichtig, dass der Slogan auf diese Idee, auf diese eine Sache einzahlt. Ja, das ist schon wichtig.
Hm. Ja, ich finde auch diese Fokussierung ist wichtig. Ich sage auch, ich mache Ähnliches, also ich mache das auch linguistisch, nenne ich es, also da sind wir dann im Gleichen mit dir unterwegs, mit Wörtern zu spielen. Vielleicht haben wir auch noch kurz Zeit, darüber mal nachzudenken und zu sprechen. Aber ich arbeite auch mit Wörtern, um die Positionierung zu finden. Aber ich mache natürlich keinen Claim, sondern ich versuche, dass die Leute hinterher ihr Schwerpunktthema identifizieren, für das sie dann hinterher wiederum den Claim brauchen könnten. Also so in etwa grenze ich das ab. Aber ich glaube auch, es braucht dieses Einstiegsprodukt, also diesen Türöffner. Und wenn dieser Türöffner dann auch noch einen tollen Claim bekommt, einen tollen Slogan bekommt, einen tollen Auftritt bekommt, umso besser. So würde ich das sehen.
Super.
Das Copywriting war nicht immer dein Thema. Also immer so, du bist ja auch immer wieder mal sehr auch ironisch mit deinem Lebenslauf unterwegs, wenn man mal deine Post verfolgt, finde ich immer sehr witzig. Du hast ja auch verschiedene andere Dinge ausprobiert und bist irgendwie zum Copywriting gekommen. So jedenfalls kam es bei mir an. Ist das so?
Ja, das war purer Zufall. Also ich habe viele verschiedene Dinge gemacht und vor 2 Jahren habe ich dann zufälligerweise ein Buch entdeckt zum Thema Copywriting. Ich habe bis dato nicht gewusst, was Copywriting bedeutet. Ja. Ich habe das Buch dann in einer Nacht durchgelesen, von Cover zu Cover und dann habe ich die Entscheidung getroffen, okay, wow, das Buch war so faszinierend, so spannend. Wer war das? Der Autor war ein Copywriter. Okay, ich möchte auch ein Copywriter werden.
Ja, sehr cool.
Genau.
Aber ich glaube, dann hast du doch auch ein Talent entdeckt, dass du das drauf hast, oder?
Ja, absolut. Ja, also das war ein großes Glück. Ja, ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich jetzt meine Berufung lebe und fühle mich auch zum ersten Mal in meinem Leben, in meinem professionellen Leben, in meiner Selbstständigkeit wirklich selbstwirksam und auch erfolgreich. Und dass ich habe wirklich das Gefühl, dass ich einen Impact habe und dass ich das gefunden habe. Ja, absolut.
Ja, das finde ich sehr cool. Also das heißt, das Buch, ein Stück weit Zufall. Also das heißt, du hast das Buch gelesen, ist in Schwingung gegangen sozusagen und das war's dann. Und dann hast du gesagt, das ist es jetzt.
Genau, also welches Buch war das? Das war The Boron Letters, B-O-R-O-N Letters. Und die Hintergrundgeschichte ist relativ spannend. Also Der Autor Gary Halbert ist ein Copywriter, ein amerikanischer, der ist leider schon verstorben. Und er war im Gefängnis. Und dieses Gefängnis hieß Boron, ja, der Boron Prison. Und aus diesem Gefängnis hat er täglich oder oft Briefe geschrieben und geschickt an seinen Sohn. Ja. Und ich bin selbst Vater und ich habe mich da sehr damit identifizieren können. Ja. Und in diesen Briefen schreibt er seinem Sohn, was es bedeutet, halt ja, heranzuwachsen, ja, und was wichtig ist im Leben etc. Und unter der Hand hat er ihm halt auch Copywriting beigebracht und Marketing und Sales und Vertrieb. Und als ich das Buch gelesen habe, ja, habe ich mehr über nicht nur Copywriting gelernt, sondern allgemein Marketing und Business und wie man ein Business aufbaut, als in jedem anderen Buch und jedem anderen Kurs zusammen. Ja. Und das war so mächtig und weil er das so auf klare, überzeugende und vor allem unterhaltsame Weise rübergebracht hat. Ja. Und das hat mich so beeindruckt. Da ja. Wollte ich unbedingt wissen, was er tut beruflich. Ja. Und da habe ich dann die Entscheidung getroffen, okay, ich möchte das auch können, ja, mal ansatzweise. Genau.
Dein Talent und dieses Buch, das ist sozusagen, hat sich glücklich gefühlt.
Absolut, ja. Also das Buch hat mein Leben verändert, ja. Gar keine Frage.
Und dann ist was passiert, was ich sehr spannend finde, weil ich habe das bei mir ähnlich beobachtet, über viele Jahre hinweg schon, bin ich ja Berater, Unternehmensberater. Weißt du, wenn du Unternehmen berätst, dann sind ja zum Teil sehr lange Prozesse notwendig. Es kann auch mal passieren, du investierst sehr viel Zeit und Energie, aber es passiert nichts, weil so eine Konzernstruktur halt dann doch auch sehr resistent sein kann. Und dann habe ich mich entschieden, eher mit Einzelunternehmen zusammenzuarbeiten und mit kleineren Organisationen, weil ich diese Reaktion erleben wollte. Und ich habe jetzt bei dir rausgehört, dass es dir so ähnlich ging. Also für mich ist ein großer Lohn, wenn ich spüre, dass die Leute dann sagen, oh ja, jetzt habe ich es. Ich habe jetzt meine Positionierung, das ist geil. Das ist eigentlich der größte Lohn. Ich schreibe auch noch eine Rechnung, so ist es nicht. Aber das finde ich cool. Und ich habe den Eindruck, bei dir ist das so ähnlich beim Copywriting. Du freust dich, wenn du es gefunden hast und der Kunde findet es toll.
Ja, gar keine Frage, klar. Die Arbeit mit den Konzernen kann ich teilweise nachvollziehen. Es hängt da wirklich sehr, weißt du, vom Ansprechpartner bzw. der Ansprechpartnerin ab. Ja, ich meine, das mit den Konzernstrukturen, dass es langwierig ist und komplizierter, das stimmt. Ja, aber unterm Strich, egal ob es jetzt ein Einzelunternehmer ist oder ein Mittelständler oder ein Konzern, es hängt immer von den Menschen bzw. hängt immer von den Ansprechpartnern ab. Ja, genau. Also an dieser Stelle, einer meiner Kunden ist Continental und das war wirklich mein erster großer Konzernkunde und die Ansprechpartnerin, also die Marketingleiterin von dort, die war so lieb, ja, und so nett und so sympathisch und es war wirklich eine Freude, mit ihr zusammenzuarbeiten. Ja.
Also das möchte ich gar nicht nachrede stellen, ich habe es anders gemeint. Das heißt, die Ideen, die man einbringt im Konzern, ja. die brauchen sozusagen viel mehr.
Das stimmt.
Ja, also gar nicht mit den Leuten zusammenzuarbeiten, hat auch Spaß gemacht, aber du konntest einfach nicht so viel so schnell bewegen.
Das stimmt.
Bei mir dauert es ja heute nur wenige Stunden, meinen Prozess der Positionierung. Und dann haben die Leute ihre Produkte in der Hand und finden das toll. Mhm. Und das hast du im Konzern so schnell nicht. Mhm. Selbst wenn die Leute alle top sind, es hat einfach Strukturen und Bezüge, die halt länger dauern.
Absolut, natürlich.
Ich habe, wenn ich mir deinen Stil so anschaue, vielleicht eine ganz gute Idee. Ich habe mir aufgeschrieben, fluffig, ja, wenn du verstehst, was ich meine, fluffig und witzig. Mhm. Okay. Ja, so kommt Pussy auf Bauchi und ja, einfach immer noch so einen netten Witz hinten dran. Mhm. Und ich habe gerade keine Zeit, ich esse gerade Reis oder so. Also was den Leuten so ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Wenn jetzt deine Kunden zu diesem Stil passen, da glaube ich, da kannst du das super machen, weil das ist ja, da kannst du sein und machst den Text dafür. Mhm. Wie ist das eigentlich, wenn Leute zu dir kommen, die vollkommen anders ticken? Also viel kühler, viel sachlicher. Kriegst du das dann auch hin oder passt dein Kunde zu dir oder geht es sonst auch nicht oder geht es immer?
Naja, immer geht es nicht, aber ich wärme die Leute schon irgendwie auf, ja, die werden schon lockerer. Ja, also das ergibt sich immer sehr natürlich. Ich schaue irgendwie, dass die Stimmung eigentlich immer positiv ist und locker und cool, natürlich auch professionell, klar, aber das muss ich ja nicht widersprechen. Ich habe eigentlich bis dato immer sehr gute Erfahrungen, ja.
Also ich meine jetzt gar nicht in der Zusammenarbeit, sondern eher in den Texten, die rauskommen.
Ach so, verstehe. Also, okay, ja. Sorry.
Also vielleicht kommt, du kannst bestimmt sehr gute, fluffige Texte machen, so habe ich das gemeint. Könntest du denn auch einen ganz seriösen Copy schreiben.
Ja, selbstverständlich, ja klar. Ich meine, kontinental beispielsweise würde es nicht akzeptieren, wenn ich jetzt so Bussius Bauch irgendwo hinschreibe oder blumig formulieren würde. Nein. Also,
das meine ich.
Klar. Nein, nein, also ich schreibe auch sachliche, trockene, technische Copy, ja, und Texte. Klar, also ich passe mich da wirklich an die Wünsche und an die Zielvorgaben von Kunden an. Gar keine Frage, natürlich.
Ah, okay. Das habe ich nicht gewusst, weil ich habe es nicht gesehen. In LinkedIn sieht man so diese entspannte, relaxte Seite von dir und diese kühle, die vielleicht mal notwendig sein könnte, weil der Kunde sagt, nee, Stefan, nicht so, kein Pussy auf Bauchi, überleg dir was anderes, das ist nicht unser Ding. Dann würdest du das trotzdem können.
Natürlich, ja, klar.
Okay, gut. Ja, ich weiß ja nicht, das ist ja ein sehr kreativer Prozess. Ich bin ja so gelernter Ingenieur, ich bin jetzt schon auch ein kreativer Mensch, aber nicht im Sinne von Künstler, sondern ich versuche mit Struktur und Ordnung diese Positionierung zu erarbeiten durch Klarheit. Also ich muss da nicht kreativ sein. Und meine Frage ist, ob man sich als kreativer Mensch, also Copywriter, eher vielleicht kreativ, ob man sich da in die Kundenumgebung auch, ich sag's mal, einschwingen muss, ob da der Writer und das Objekt, über das man schreibt, auch miteinander gut korrelieren müssen.
Ja klar, man muss sich da eingrooven. Ja. Also was Struktur betrifft und so weiter und Strukturierung habe ich die letzten 2 Jahre sehr viel gelernt und bin da sehr viel gewachsen. Ich habe da auch ein sehr gutes Team hinter mir, das mich da unterstützt und mir den Rücken frei hält. Ja. Meine aktuelle Herausforderung, was wir gerade machen, ist halt Systeme zu bauen, ja, die Firma zu strukturieren, ja, die Organisation zu entwickeln. Genau, das sind die aktuellen Herausforderungen und so weiter. Unser Team wächst. Ja, da sind wir dran, auf jeden Fall, und Prozesse optimieren und automatisieren dort, wo es wirklich Sinn macht, ja. Genau.
Ich bin da ganz mit. Jetzt wirst du sozusagen, jetzt musst du neben Copywriter auch Unternehmer werden oder sein.
Genau.
Und einen ganzen Laden organisieren.
Genau, richtig. Ja, also wie gesagt, ich habe ein gutes Team. Ich mache nach wie vor noch Kundenarbeiten, gar keine Frage, aber ich habe bereits starke Copywriter, die mir da wirklich unter die Arme greifen. Was ich noch nach wie vor mache, sind die Erstgespräche und die Qualitätskontrolle. Das mache ich so oder so. Und ja, einfach die Firma aufbauen, ja, und in die richtige Richtung lenken.
Ja, das wäre auch noch ein anderer Punkt gewesen, den ich gerne mit dir besprechen wollte. Das heißt, bei dir ist jetzt das eingetreten, was sich viele wünschen. Also das heißt, dein Geschäftsmodell funktioniert, und zwar nicht theoretisch, sondern praktisch. Also du hast Kunden, die zahlen was, und jetzt musst du ja im Prinzip irgendwie wachsen. Du kannst nicht alles selber machen, du brauchst Leute im Backend, du brauchst weitere Copywriter, du brauchst aber auch eine Idee, deine Qualität, deinen Anspruch auf die anderen Copywriter zu übertragen. Weil ich habe gelesen, 7 bis 10 Anfragen pro Tag, die du bekommst, auch am Wochenende, also 70 pro Woche, die du und dein Team bearbeiten musst. Das ist schon mal eine Hausnummer.
Ja, also wir haben wirklich mehr Kunden, als wir bearbeiten können, ganz ehrlich. Das ist eine privilegierte Situation, in der wir uns befinden. Wir sind da sehr glücklich darüber. Und ja, also ich bin ständig auf der Suche nach sehr guten Copywritern. Und was wir halt machen, ist, dass wir ja die Prozesse schlanker machen, gleichzeitig versuchen auch die Kosten im Griff zu halten, ja, und auch im Rahmen zu halten, ja, sowohl für uns selbst als auch für unsere Kunden. Also zum Beispiel, was wir nicht haben, ist ein Office, ein großes Gebäude oder so, dass wir mieten. Also mich persönlich interessiert das nicht. Also wir sind eine Remote-First-Copywriting-Agentur, also auf Deutschland und Österreich und in der Schweiz verteilt. Ja. Und das funktioniert sehr gut. Und Remote Working ist ja eigentlich der Standard. Ja. Und das wird nicht weniger, sondern mehr.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also ich bin da ganz bei dir, wenn ich heute nochmal ein Unternehmen aufbauen würde, was ich jetzt zurzeit nicht will. Also ich habe schon mal eins aufgebaut, aber physisch, jetzt virtuell, wäre heute auch die Möglichkeit der Wahl. Warum nicht? Ich brauche heute kein Office-Gebäude mehr und ja, genau. Macht keinen Sinn. Aber jetzt hast du ja trotzdem 2 Rollen. Du bist ja nach wie vor Copywriter und zum anderen aber auch Unternehmer, Organisator deines Business sozusagen. Musst du dann auch nach den Zahlen gucken, nach der Qualitätssicherung gucken, nach dem Personal gucken. Wenn du dich entscheiden müsstest, was wär dir lieber, was macht mehr Spaß?
Am liebsten mache ich Content. Ja? Also Content ist meine absolute Leidenschaft. Ja. Ja, also Content für uns selber oder auf LinkedIn oder auf Instagram. Und das nächste große Projekt, das ich starten möchte, ist halt einen YouTube-Kanal aufbauen, ja, also mit Video zu arbeiten. Da gehe ich wirklich auf, ja, also Geschichten zu erzählen und Content zu machen, der die Menschen unterhält und gleichzeitig ihnen etwas Wertvolles beibringt. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich nur Content machen. Ja, das bereitet mir persönlich am größten Freude.
Ja. Ja, das ist sehr interessant, dass du sehr schnell dann diese klare Unterscheidung oder diese klare Entscheidung triffst. Ich habe da länger gebraucht. Ich habe, als ich mein Unternehmen gründete, war ich Ingenieur, habe das auch mit großer Freude gemacht, so Beratung. Und dann kam die Firma dazu, immer mehr Leute, am Ende waren es knapp 100. Und ich war dann natürlich auch Manager. Mhm. Habe dann aber irgendwann festgestellt, dass es mir durchaus Spaß macht, auch zu managen, so ist es nicht. Aber wenn ich dann die Wahl getroffen habe, war ich doch auch lieber Berater, bin dann halt auch nach wie vor zum Kunde gefahren, habe Kundenprojekte gemacht und gemanagt beides, was natürlich dann auch eine Menge ist, sagen wir mal so. Aber diese Frage, die du jetzt schon ganz klar beantwortest, im Zweifel mache ich lieber Content, da habe ich eindeutig länger dafür gebraucht, die Frage von mich ähnlich zu beantworten. Im Zweifel mache ich auch lieber Beratung und nicht Management, aber hat bei mir Jahrzehnte gedauert, muss ich sagen. Also Respekt, dass du da schon durch bist. Weil dann kannst du dir ja einen Manager suchen, sozusagen im Zweifel, und würdest halt lieber selber kreativ bleiben. So würde ich es verstehen.
Ja, genau. Also ich weiß schon, es ist schon wichtig, die Mensch, also eine gute Unternehmenskultur, eine tolle, gesunde Unternehmenskultur aufzubauen. Ich glaube nicht, dass man das outsourcen kann. Glaube ich nicht. Nein. Also ich bin gerne mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Kollegen zusammen und so weiter. Und wir treffen uns dann auch regelmäßig für Retreats und so weiter, damit wir uns besser kennenlernen. Ja. Das macht mir schon ganz, ganz große Freude. Aber womit ich zu kämpfen habe, ist einfach diese ständige Erreichbarkeit, ja, und die Responsiveness. Ja. Also man hat eine Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern, man hat natürlich auch eine Verantwortung gegenüber seinen Kunden und so. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich halt 24/7 immer on bin und online bin, ja. Merke schon, dass das sehr, ja, sehr auf die Substanz geht, ja, dass man da quasi nie wirklich abschalten kann, sondern immer auf Standby ist, ja. Und da muss ich irgendwie Prozesse finden, ja, um das in Einklang zu bringen. Und das ist auch wichtig für meine mentale Gesundheit, ja. Also ich bin so jemand, der einerseits extrovertiert ist, ja, aber andererseits auch viel Zeit alleine braucht, ja, um die Batterien aufzuladen. Und ich merkte irgendwie, wenn ich da die ganze Woche nur mit Menschen zu tun habe und interagiere und dann Leute treffe, auch live und persönlich, was mir irrsinnig viel Kraft gibt, aber irgendwann ist der Punkt erreicht, wo ich dann komplett leer bin, ja. Und wenn ich dann nicht...
Dann brauchst du Zeit für dich.
Genau, ich brauche auf jeden Fall Zeit für mich, ja. Und dann, die muss ich mir nehmen, ja.
Das verstehe ich. Auf der anderen Seite, also kokettierst du ja immer auch ein bisschen, dass du für deine Kunden immer da bist. Also ich staune darüber, ich habe das ehrlich gesagt nie gemacht, weil ich sage zum Beispiel, ich habe gewisse Zeitfenster, da bin ich da, und außerhalb dieser Zeitfenster bin ich einfach nicht da. Und ich hatte den Eindruck, dass du gerade ein bisschen damit spielst, zu sagen, ich bin immer für dich da.
Sagen wir es so, wenn mir jemand eine Nachricht schickt, dann versuche ich der Person zeitnah zu antworten. Kann durchaus sein, dass es ein oder zwei oder drei Tage dauert, ja, damit ich die Nachrichten abgearbeitet habe, aber das schon, ja. Aber ich kann auch relativ schnell herauslesen, ob jetzt jemand Nutznießer sein möchte, also wo so einseitig ist, ja, dann sage ich, na, ich habe keine Zeit, ja, oder wo jemand ehrliches Interesse hat an einem Austausch, dann ist es okay, aber ich kläre dann immer ab, ja, worum geht's dir oder was ist das Ziel, ja, weil was ich nicht leiden kann, ja, ist, wenn mir jemand so eine dubiose LinkedIn-Nachricht schickt und ja, können wir uns mal treffen für einen Austausch, ja, und da muss ich immer nachfragen, okay, was verstehst du darunter, möchtest du mir jetzt was verkaufen, ja, oder geht's jetzt darum, eine halbe Stunde Beratung halt zu bekommen von mir, ja, was ich gerne mache, sehr gerne. Aber mir ist es wichtig, dass da die Fronten klar abgesteckt sind. Und was ich nicht leiden kann, ist, wenn die Leute da so unklar und dubios kommunizieren. Das kann ich nicht leiden, ja.
Aber dann bist du schon eigentlich auch am Wochenende abends, du bist immer auf Empfang, oder? Du schaltest deine Kanäle nicht wirklich ab bisher.
Na, abschalten tue ich es nicht, aber wenn ich Freunde treffe, dann treffe ich Freunde und dann schaue ich nicht ständig aufs Handy, ja, das nicht, also genau. Aber ich bin schon überdurchschnittlich viel online da schon, ja.
Also ich finde es auch sehr witzig, was du, sehr nicht witzig, sondern sehr wichtig, was du schon erkannt und gesagt hast, dass man diese Ruhephasen braucht, wo man sich einfach auch mal abschaltet, um ja, das Geschäft, das Tun, die Kreativität auch zu reflektieren und zu erhalten. Also ich finde, das ist genau der richtige Dreh. Am Ende profitieren auch die Kunden davon, dass auch der Kreative mal nicht zu erreichen ist. Also ich wünsche dir viel Erfolg, deine Mauern so groß zu bauen, dass du eine gute Balance hinbekommst zwischen Erreichbarkeit und Kreativität und Einsamkeit, die du brauchst an dieser Stelle.
Ja, danke, Herr Kuhn.
Wenn wir gerade über das Copywriting sprechen und über dieses Talent, was du ja da hast, gibt es da vielleicht trotz alledem Tipps, die für die Hörerinnen und Hörer interessant sein könnten? Würdest du sagen, Mensch, wenn ihr selber eure Texte schreibt, gibt es so ein paar pauschale Dinge, die man beachten kann?
Selbstverständlich. Also drei Tipps, ja, die man sofort umsetzen kann. Ist der erste Tipp ist, schreibe so, wie du sprichst. Ja, diese Trennung zwischen Schriftsprache und gesprochener Sprache, die wir in der Schule gelernt haben, die existiert im Copywriting nicht. Ja, also schreibe nochmal, sobald du irgendwie versuchst, so zu schreiben, wie du es gelernt hast, ja, mit vielen Schachtelsätzen und Neben- und Gliedsätzen und lange Sätze, dann verlierst du die Leute. Ja. Das Ziel von Copywriting ist Verkauf in schriftlicher Form. Ja. Und das muss einfach auf den Punkt sein. Ja. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Tipp, den ich geben kann, ist, schreibe unnatürlich kurze Sätze. Ja, also wirklich kurze Sätze. Warum? Weil kurze Sätze leichter zu lesen sind, kurze Sätze sind schneller erfassbar. Also summa summarum, mach mehr Punkte statt Kommas. Und der dritte Tipp, den ich geben kann, ist, verwende ausschließlich die aktive Form und nicht mehr die passive. Also nochmal, was ist passiv? Passiv ist, jetzt gebe ich hier ein Beispiel, ja. Der Reis wird vom Quotenchinesen gekocht, der Reis wird vom Quotenchinesen gegessen und der Reis wird vom Quotenchinesen ausgeschieden. Ja, also passiv ist wer wird oder wurde plus dem Verb. Und die passive Form ist nicht so elegant, sie ist länger und umständlich und schwerer zu verstehen und zu lesen. Warum? Weil das Verb am Ende des Satzes ist. Also der Reis wird vom Quotenchinesen ausgeschieden. Erst am Ende des Satzes versteht der Leser, worum es eigentlich geht. Ja? Und aktiv ist viel besser und kürzer, ja, und knackiger. Also wie könnte der Satz jetzt aussehen, wenn ich die passive Form, ja, jetzt ins Aktive transferieren würde? Der Quotenchinese kocht, isst und kackt Reis. Ja? Inhaltlich ist es dasselbe, was ich vorher gesagt habe. Es ist aber viel kürzer und viel mehr auf den Punkt und deswegen viel einprägsamer. Also summa summarum, die drei wichtigsten Tipps, die ich deinen Zuhörern und Zusehern geben kann, ist, schreibe so, wie du sprichst. Nummer zwei, schreibe kurze Sätze, also mach mehr Punkte statt Kommas. Und Nummer drei, schreibe ausschließlich in der aktiven Form.
Ja, sehr cool. Ja, vielen Dank. Da kann man schon mal was mitnehmen, glaube ich. Das leuchtet ein. Das leuchtet ein. Der Beispielsatz ist natürlich auch sehr prägnant. Kann ich mir jetzt merken, wie das sozusagen biologisch abläuft beim Quotenchinesen, wenn er Reis isst.
Genau.
Sehr prima. Ich habe tatsächlich fast eine persönliche Frage zum ersten Punkt.
Ja.
Weil gerade die Tage habe ich mit jemandem gesprochen, der ging so um Podcast und deren Transkribierung. Ja, also der Abschrift sozusagen. Mhm. Ich mache ja einen Podcast auch, also nicht so im Interviewformat, wie wir es gerade tun, sondern einen, den ich alleine mache und eher ja, sachlicherer Art und Weise, also mit viel Informationsdichte. Und den wollte ich jetzt einfach mal transkribieren, ein bisschen umschreiben, habe gedacht, das könnte man auch gut als lesbares Dokument verwenden, als Blog oder vielleicht auch als Buch oder so. Und da hat der andere Mensch gesagt, tu das nicht, ein gesprochener Text, den du abschreibst, der ist nicht geeignet als Buch. Mhm. Das hätte ich jetzt genau andersrum verstanden, was du gesagt hast. Nutze gesprochene Texte auch als Buch, hätte ich verstanden. Wie würdest du das sehen?
Es kommt auf den Kontext an und auf das Format, weißt du. Ja, also eine Transkription ist schon was anderes, als wenn ich jetzt einen Website-Text schreibe, ja, der das Ziel hat zu verkaufen. Also weißt du, weil wenn du jetzt eine Transkription liest, ja, dann gibt es auch viele Interjektionen wie A's und Ä's oder womöglich, ja, dass einem ein Gedanke kommt und der nächste Gedanke ist nicht wirklich kohärent und logisch damit verbunden und dann liest sich das halt nicht so gut oder nicht so effektiv. Ja.
Okay. Genau. Ja, also das ist klar, dass man die Dinge rausnimmt, aber da könnte ich vielleicht eine eigene Erfahrung hinzufügen zu diesem ersten Punkt, den ich übrigens teile, weil ich habe ein kleines Defizit, ich verrate es nur dir. Ich kann nicht mit 10 Fingern schreiben. Okay. Habe ich nie gelernt. Und irgendwie habe ich es dann irgendwann auch nicht mehr nachgeholt. Mhm. Deswegen habe ich immer diktiert.
Ah ja, okay.
Also schon früher noch mit so einem Sony-Kassettenrekorder, mit so einem Bändchen drin, habe ich diktiert und habe das dann schreiben lassen, sozusagen. Und das mache ich heute noch so. Also sprich, ich schreibe gar nicht mit 10 Fingern, weil ich es halt nicht kann, sondern ich diktiere längere Texte wohlgemerkt. Mhm. Die diktiere ich halt und lasse sie schreiben. Und deswegen sind meine Texte, auch die geschriebenen, natürlich immer das, was ich sage. Mhm. Was ich aber tue, dass nicht der Text wüst ist, ich mache mir vorher eine kleine Struktur. Super. Also ich mache ein paar Anstriche, so 10 Punkte. Und dann mache ich den Text zu den 10 Punkten, dass da eine Ordnung hat und trotzdem gesprochen ist. Das wäre dann höchstwahrscheinlich auch in deinem Sinne.
Ja, super. Also das ist ein toller Workflow, den du entwickelt hast. Ja, bravo. Das ist aber eine Stärke, die du hast, ja, weil dass du dich so eloquent ausdrücken kannst, ja, dass es auch in geschriebener Form stark rüberkommt, ist super. Ja, bravo. Ja, also ich stelle mir das schwierig vor für die meisten, oder ich stelle mir das zumindest für mich schwierig vor. Weil wenn ich schreibe, geht es vielleicht relativ schnell, aber während dem Schreiben oder wenn ich mir das Geschriebene kurz nochmal anschaue, ja, dann nehme ich hier und da noch Adaptierungen und Verbesserungen vor und optimiere den Text. Ja. Genau, also ja, aber bravo, ja, das ist ein sehr, sehr guter Workflow. Und da können sich dann viele Leute auch eine Scheibe abschneiden, weil nicht jeder schreibt gerne. Ja, aus den oder jenen Gründen. Und manche haben auch eine Schreibschwäche und das ist vollkommen in Ordnung. Ich zwinge niemanden, dass er schreiben muss. Ja, dann sollen die Leute, dann haben die Leute Alternativen wie die, die du jetzt aufgezählt hast. Ja, oder sie machen halt Videos. Ja, nochmal, es geht einfach darum, dass nicht jeder schreiben muss, sondern dass die Personen, die in die Sichtbarkeit kommen wollen, ja, ein Content-Format finden, mit dem sie sich wohlfühlen, ja, und wo sie das Gefühl haben, dass sie dann Spaß haben. Wenn es nicht Text ist, dann ist es Video, oder wenn es nicht Text ist, dann ist es ein Podcast, ja. Es gibt mehrere Optionen.
Ah, das ist sehr cool. Da komme ich gleich nochmal zu dem Punkt zurück, Stefan, den ich eingangs sagte, ich arbeite auch mit Wörtern in der Positionierung. Mhm. Und ich sage immer, Leute, ihr braucht ein Objekt, also Reis, ja, und ein Verb. Scheißen, ja, so. wenn ich jetzt sage, ich esse nur, dann weiß ich nicht, was ich esse, würde ich nur Reis sagen, weiß ich nicht, was ich damit tue. Also sprich, in der Positionierung brauche ich beides. Ich brauche ein Verb, was tue ich, an was. Und Copywriter ist ja sowas, da steckt schon beides drin. Mhm. Also ich schreibe einen Werbetext, relativ klare Bezeichnung, kann man sich was darunter vorstellen. Nach dem, was du jetzt gesagt hast, würde ich ja fast deine Berufsbezeichnung mit meiner Idee etwas überprüfen. Das heißt also, es geht gar nicht nur um Copies, es geht vielleicht um Content und gar nicht um Writing, sondern um Making. Also könnte es sein, dass du Art Content Maker bist.
Ja, also ich nehme mich auch als, also mein Selbstverständnis ist auch Content Creator, ja, also Copywriter.
Content Creator, noch besser als Maker. Also Content Creator, genau. Das ist dann sozusagen für mich nochmal eine größere Dimension sozusagen als Copywriter. Du schreibst also nicht nur, du machst auch Videos, du hilfst den Leuten auch, vielleicht eine Rede vorzubereiten, kann ich mir gerade vorstellen und solche Dinge. Mhm. Und zwar nicht nur für Werbezwecke, sondern vielleicht auch für Präsentationen, was auch immer. Also Content halt. Createn.
Genau, richtig. Ja.
Ja. Mhm. Bist du selber ein Content Creator, mindestens auf LinkedIn, zukünftig vielleicht auch auf YouTube, und hilfst anderen auch, Content Creator zu sein?
Richtig, ja. Also Content Marketing ist ein großer Pain für viele Unternehmer und Selbstständige, aber es ist gleichzeitig auch eine große Chance. Ja, also ich sage dann halt meinen Kunden immer, dass Content Marketing mit den Hintern gerettet hat, ja, weil mein Fokus ist Content. Wenn ich aufstehe in der Früh um 6 Uhr in der Früh nach dem Zähneputzen, das allererste, was ich mache, ist Content zu produzieren, ja, für mich, also für LinkedIn und für Instagram. Und dann habe ich das Wichtigste für mein Business gemacht, ja, und danach kommen dann die Kundenanfragen.
Naja, ich glaube, es ist schon auch ein bisschen Talent dabei. Mich fragen ja auch immer einige, wo kommst du eigentlich auf die Ideen? Ich sage, du, ich habe eigentlich mehr Ideen, als ich posten kann. Also ich poste maximal 2-mal am Tag, aber ich könnte auch 5-mal, weil ich immer irgendwelche Ideen habe, was halt gerade cool mir durch den Kopf geht. Ich habe mal die Vermutung, das wird ja nicht anders gehen, Stefan, dass du mehr posten könntest, wenn du die Zeit hättest, aber an Ideen wird es nicht mangeln. Aber was kannst du jetzt jemandem empfehlen, der keine Ideen hat?
Puh, es geht darum, sich ein kreatives Umfeld aufzubauen. Ja, also ich kenne dieses die Aussage, ja, oder diesen Glaubenssatz, ja, ich habe ja keine Ideen oder was soll ich posten, ja. Vor dieser Herausforderung stehen sehr viele Menschen. Also grundsätzlich, 2 Dinge sind wichtig. Man muss einmal verstehen, wie Content Marketing funktioniert, ja. Wenn man keine Ahnung hat, dann kann man auch nichts produzieren, was sinnvoll ist, ja. Da helfe ich den Leuten dabei, also in Form eines zweistündigen Content-Marketing-Workshops. Und danach stellen wir dann eine Content-Strategie. Ja, wie sieht eine Content-Strategie aus, dass wir für jeden Tag der Woche, also 7 Content-Formate entwickeln. Was ist ein Content-Format? Ein Content-Format ist beispielsweise eines meiner Content-Formate, ja, gepimpte Slogans, ja. Das hat eine fixe Struktur, das ist wiederholbar, das hat einen Wiedererkennungswert, ja. Und das mache ich einmal die Woche, ja. Und da stelle ich mir nie die Frage, was mache ich heute? Nein, heute mache ich gepimpte Slogans. Die Struktur ist immer dieselbe, ich muss es einfach nur mit Inhalten füllen, ja. Also das heißt, die richtige Strategie hilft den Menschen, gibt den Menschen die Struktur, um konsistent und sehr effizient hochqualitativen Content zu produzieren, ja. Also da ist Struktur schon wichtig, ja. Und mit Hilfe dieser Struktur und mit Hilfe des Workshops und viel Übung natürlich, ja, bekommen die Leute das früher oder später hin. Ja.
Okay, also das heißt, so eine Art Redaktionsplan kann Menschen dann auch helfen, so mit einer klaren Struktur die Dinge zu immer wieder zu füllen, immer wieder gleiche Frames zu füllen.
Ja, ich meine, die Sache mit dem Redaktionsplan ist grundsätzlich eine gute Idee, aber ganz am Anfang nicht, ja, weil wenn man von Content Marketing keine Ahnung hat, ja, und nicht kein Gefühl dafür hat, ja, und nicht die Erfahrung gemacht hat, welche Art von Content funktioniert und nicht, dann bringt es nichts, ja, einen Redaktionsplan über 2, 3, 4 Wochen zu füllen mit Content, der womöglich nicht funktioniert, ja. Es bringt erst etwas, einen Redaktionsplan auf mehrere Wochen vorzuproduzieren, wenn man, ja, 2, 3 Wochen mindestens, ja, täglich Content mal produziert hat, ja, auf der Basis einer Struktur, aber stell dir mal vor, du produzierst jetzt Content vor, aber das Content-Format funktioniert nicht, ja, dann hast du eigentlich Zeit verschwendet, das anstatt Zeit gespart, ja.
Also ich finde, für alle, die zuhören, der Tipp ist nochmal einmal, muss ich unterstreichen, wirklich Gold wert. Es ist ja im Prinzip eine agile Methode. Ich habe eine Idee für ein Content-Format, ich schmeiß die in die Community. Es kann ja passieren, sie funktioniert überhaupt nicht. Genau. Da muss ich es morgen ein bisschen abwandeln. Und danke, Stefan, dass du das sagst. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, was ungetestet ist, zu Ende zu konzipieren und 20 Folgen draus zu machen und dann festzustellen, auch die erste funktioniert schon nicht. Vollkommen richtig.
Absolut.
Ja. Ich persönlich habe jetzt keinen Redaktionsplan. Wenn einer einen machen will, ist ja dein Tipp, probiere jedes einzelne Format erst aus. Also gepimpte Slogans ist ein Erfolgsmodell. Also hast du es immer wieder gemacht und jetzt hat es einen festen Raster in deinem Kalender. Hätte es nicht funktioniert, hättest du schon lange in den Müllkorb geschmissen und hättest was anderes entwickelt.
Ganz genau, Heiko. Ja.
Und auf diese Community zu hören und nicht zu glauben, dass man schlauer ist wie das Publikum, das ist, glaube ich, auch so eine wichtige Sache. Sondern, ja, wenn es nicht ankommt, kommt es halt nicht an. Kann man sich mal kurz drüber ärgern, durchschütteln und die nächste Idee entwickeln. Das bringt ja nichts. Mhm. Dann geht es halt nicht.
Ja. Das Schöne an Social Media ist, du postest etwas und wenn jetzt niemand darauf reagiert, dann weißt du, okay, es hat nicht funktioniert und am nächsten Tag machst du halt einen neuen Post. Ja? Also es ist da überhaupt nichts dabei verloren. Du kannst nicht verlieren. Ja, also.
Das ist wirklich genial. Da, zu meiner Zeit, als ich mich selbstständig gemacht habe vor über 20 Jahren, da hatte ich diesen schnellen Feedback oder diese schnelle Feedback-Option hatte ich nicht. Da hat es viel länger gedauert. Mhm. Und das kann man als Ressource nutzen, Social Media, und sich darüber freuen, wenn man auch mal kein Feedback bekommt auf einem Post. Dann habe ich nämlich gelernt, dass dieses Format halt nicht ankam. Auch gut.
Genau, ganz genau.
Das im Sinne von Lernen, Stefan. Du machst ja eine Akademie auch. Und ich hatte angenommen, Copywriting ist ein Talent, aber jetzt sagst du ja, du kannst es bei mir lernen. Also du bildest ja Copywriter aus.
Genau, richtig.
Wie viel Talent muss man denn mitbringen, dass die Akademie funktioniert? Kriegst du jeden zum Copywriter?
Na schau, oder jeder. Wie bei jeder Sache, ja. Man kann Copywriting grundsätzlich schon lernen und jeder kann es lernen, aber es liegt in der Natur der Sache, dass sich manche leichter tun und manche halt schwerer. Ja. Meine Verantwortung ist es, so Frameworks zu entwickeln und einen Lernpfad zu entwickeln, der wirklich alle abholt. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich das geschafft habe. Und es ist ganz unterschiedlich, was die Leute dann daraus machen. Ja, also ob man dann schlussendlich am Ende des Tages ein hervorragender Copywriter wirklich wird, hängt dann von einem selbst ab, wie viel Zeit man dann investiert, um das dann wirklich zu trainieren. Ja, also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich den Leuten die wichtigsten Tools, die wichtigsten Techniken, die wichtigsten Frameworks in die Hand gebe, damit sie so schnell wie möglich und so effektiv wie möglich, ja, gut werden können, damit sie die Chance haben, gut zu werden. Ja. Aber man muss da auch natürlich sehr viel Übung und Zeit investieren, gar keine Frage.
Da habe ich jetzt bei dir drei verschiedene Geschäftsmodelle identifiziert, aber vielleicht habe ich sogar eins vergessen oder es passt auch nicht ganz. Mhm. Das eine wäre LinkedIn-Marketing. Mhm. Und das andere wäre nach wie vor, oder das Hauptthema, was bei mir dazu ankommt, ist im Prinzip das Copywriting oder Content-Making oder Content-Creating. Mhm. Und dann noch die Akademie als dritter Baustein.
Genau, richtig. Genau. Also die Akademie, also ist ein Online-Kurs, ja, zum Thema Copywriting, der eigentlich automatisiert läuft. Ja. Wir launchen den ja 2 bis 3 Mal maximal im Jahr. Ja, und es ist so ein Kurs im Selbststudium, ja, und das funktioniert sehr gut. Genau. Und das Ziel ist es, dass wesentlich mehr Leute den Kurs buchen. Also nochmal, wir sind wirklich super ausgelastet, ja, was Kundenarbeiten betrifft und das Beratungsgeschäft, das läuft sehr gut, ja, das Kundengeschäft läuft sehr gut. Und eine Möglichkeit, um unser Geschäft zu skalieren, war jetzt die Einführung dieses Online-Kurses. Und da sind wir sehr glücklich. Ja. Das ermöglicht uns, mehrere Mitarbeiter einzustellen und auch ermöglicht auch unsere Pro-Bono-Arbeit, weil wir arbeiten sehr viel kostenlos, ja, für Einzelunternehmer vor allem, die strugglen, die kämpfen. Und ja.
Das kommt mich so zum letzten Punkt. Ich glaube, ein Claim ist ja, Wörter öffnen Herzen und Geldbörsen. Ja, ich glaube, das ist auch einer deiner Claims. Und ich glaube, Herzen öffnen, das kann man in LinkedIn jedenfalls sehr gut beobachten, wie viele Menschen deinen Content toll finden und das dir auch widerspiegeln durch Likes, durch Kommentare, durch Feedback. Das spürt man ja dann auch. Also mit den Herzen, das funktioniert. Aber ich glaube, du hast auch ein wirklich erfolgreiches Geschäftsmodell etabliert. Du verdienst Geld damit. Auch immer wieder thematisierst du es mal, finde ich auch gut. Ich gönne das ja auch jedem tatsächlich. Wie ist das? Ist das jetzt ein lukratives Geschäft geworden bei dir? Bist du zufrieden als Unternehmer auch?
Ja, ich bin sehr glücklich. Ja, also, ich lebe gut, ja, gar keine Frage. Und meine Mitarbeiter und meine Kollegen, die leben auch gut, ja. Alles okay. Ja, es geht jetzt darum, einfach eine nachhaltige Organisation zu bauen, ja, die nicht alleine von mir abhängig ist. Da arbeite ich jetzt gerade dran, diese Prozesse und Systeme zu implementieren, weil alles ist im Moment um meine Person aufgebaut, um meine Personal Brand, ja, und ich bin das Zugpferd. Das ist einerseits ein Segen, weil ich das Gefühl habe, dass ich die Kontrolle habe und alle Zügel in der Hand habe, aber gleichzeitig ist es auch ein Fluch und unter anderem halt, wenn ich beispielsweise krank bin, ja, dann habe ich das Gefühl, dass alles stockt, ja, weil ich das Bottleneck bin. Beispielsweise vor 2 Wochen war ich halt eine Woche außer Gefecht, weil ich Corona bekommen habe. Alles okay, es waren keine schlimmen Symptome, es war wie eine leichte Grippe, aber trotzdem eine Woche habe ich nicht gearbeitet und da hat sich dann die Arbeit extrem gestaut, ja. Das ist halt nicht gut, das ist einfach ein Zeichen dafür, dass ich da auf jeden Fall noch mehr investieren muss und darf in die Organisationsentwicklung, ja.
Ja, da schließt sich auch ein bisschen die Brücke zu dem, was wir eingangs sagten. Das heißt, jetzt wird sozusagen aus dem Copywriting-Business ein richtiges Unternehmen. Mhm. Und ich bin ganz bei dir, das musst du dann von deiner Person trennen. Vielleicht nicht vom Marketing her, aber inhaltlich die Prozesse müssen ohne dich laufen, weil sonst kannst du nicht mehr weiter wachsen. Irgendwann bist du natürlich dann der Flaschenhals. Und ich habe so den Eindruck, dass es ja auch eine schöne Welle ist, auf der du reitest, jetzt so als Quotenchinese sozusagen. Und ich kann es mir gut vorstellen, als Unternehmer will man die Welle auch reiten. Also du willst jetzt auch wirklich diese Welle mitnehmen. Wer weiß, wie lange sie trägt.
Absolut. Also ich genieße es gerade, diese Welle zu reiten. Es macht irrsinnig viel Spaß. Ich bin auch ambitioniert. Ich bin driven, würde ein Amerikaner sagen. Und ich genieße es sehr. Ja, weil ich das Gefühl habe, dass da was weitergeht und dass ich einen Impact habe und ich wachse extrem schnell, nicht nur im Sinne des Geschäfts, sondern auch als Person. Ja. Ich lerne extrem viel und das ist extrem spannend.
Eine tolle Phase im Leben, die jetzt bei dir sozusagen gerade läuft. Das kann man beobachten ja auch von außen, finde ich super klasse. Ich finde es toll, dass du in deinem vollen Kalender die Zeit gefunden hast für diesen Podcast, dass auch andere teilhaben können an deinen Überlegungen. Da bedanke ich mich recht herzlich dafür. Hast du noch irgendeine Message, die du noch verkünden möchtest, die du noch hier reinpacken möchtest ins Format, dann wäre die Gelegenheit jetzt, Stefan.
Okay, ich möchte jetzt was Cooles sagen, Heiko. Also lass mich kurz nachdenken. Also für all die Zuhörer, die das Gefühl haben, ja, und so sehr, die das Gefühl haben, dass sie noch nicht ihren beruflichen Hafen erreicht haben, ja, möchte ich einfach nur sagen, gib nicht auf, ja, wenn du das Gefühl hast, wenn du dieses Urvertrauen hast, ja, dass du es noch nicht gefunden hast, was du wirklich machen möchtest, also ich rede von deiner Berufung, dann probier es weiter. Ja? Ich habe sehr vieles probiert. Also ich war an der Uni tätig, ich habe mal geglaubt, dass ich Professor werden möchte, habe das aber dann sehr schnell wieder in den Wind geworfen. Und ich habe die erste Korean Fried Chicken Bude in Österreich gegründet, habe dann wirklich 2 Jahre jeden Tag Hühnchen frittiert, ja, und ausgeliefert mit dem Moped. War wirklich nicht erfolgreich als selbstständiger Social Media Manager. Ja, und jetzt bin ich 38 und mit 36 halt habe ich das gefunden, was ich wirklich liebe. Ja. Und es kann durchaus sein, dass du älter bist und es immer noch nicht gefunden hast. Und das macht überhaupt nichts. Ja. Aber es ist wichtig, Dinge auszuprobieren. Weil erst durchs Probieren findest du heraus, ob es das Richtige ist oder nicht. Ja. Und mein Entscheidungsprozess ist immer der, also wenn ich von einer Entscheidung treffe und mich frage, soll ich es machen oder nicht, dann stelle ich mir immer die Frage, ich gehe in die Zukunft, ja, ich stelle mir vor, ich bin am Sterbebett, sagen wir 90 oder 95 oder vielleicht auch jünger. Und dann stelle ich mir die Frage, wenn ich das nicht gemacht hätte, würde ich es bereuen? Und wenn die Antwort ja ist, dann mache ich es. Ganz einfach. Ja,
ja, das ist ein sehr cooles Schlusswort. Gut, dass du kurz drüber nachgedacht hast, also fand ich jetzt sehr klasse. Ich kann es vielleicht noch für etwas Ältere ergänzen, wie ich ja durchaus einer bin. Es kann auch sein, man reitet eine Welle als Unternehmer und es ist prima, aber die Energie lässt nach. Ja? Also ja. Es kann sogar sein, dass ich mega erfolgreich war und viel Spaß hatte und dann habe ich es nicht mehr. Und auch dann ist genau das, was Stefan sagte, das Richtige. Dann sollte man sich mal reflektieren und sollte wieder suchen, also neu suchen. Weil das ganze Leben sollte man möglichst auf der Welle oben drauf stehen, dann hat man einfach viel mehr Spaß, viel mehr Sonne, viel mehr Wind, viel mehr Freude.
Schön.
So, lass uns weiter surfen, Stefan.
Super, das machen wir, Heiko. Bravo.
Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Zeit. Dann alles Gute nach Wien.
Danke, Heiko. Ja, hat Spaß gemacht. Ciao.
Ciao.